Also wenn ihr noch Kinderschreie hört, das ist keine Misshandlung, die läuft, sondern da werden irgendwelche Stimmbänder trainiert. Es ist manchmal gar nicht so einfach, in der Predigtvorbereitung zu sein, weil es ist immer die Frage, was ist Paul für dich, was die Gemeinde eigentlich gar nichts angeht? Und was ist für die Gemeinde? Gott, was willst du wirklich sagen? Und dann bleibt die Frage immer noch, wie puzzelt man das Ganze didaktisch zusammen, dass es auch behalten wird? Und naja, ich bin mal wieder verlegen, aber ich gucke mal, wie ich einigermaßen die Runde kriege. Als erstes fiel mir nochmal heute Morgen auf, das hatte ich schon wieder verdrängt, als wir Anfang des Jahres gestartet sind, da war das dieser Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Da hatten wir diesen Bibelvers aus Psalm 143, Vers 8 als Predigtext. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Wenn wir das als Wiederholung heute behalten würden, wäre das schon mal ganz genial. Weil das, denke ich mal, ist so das Jahresprogramm, was ich mir immer wieder in Erinnerung rufen möchte. Das möchte ich ja nicht vergessen, weil man kann so viel vergessen. Aber dass seine Gnade für mich da ist, dass ich in seiner Gnade gehe, dass ich mit ihm verbunden sein will, das soll mein Leben in diesem Jahr wirklich auszeichnen. Ich nehme euch mit in eine Jesus-Geschichte. Es ist eine sonderbare Geschichte, weil Jesus hatte gerade 5000 Menschen mit Brotvermehrung satt gemacht. Anschließend ist er übers Wasser gelaufen und kommt dann nach Kapernaum. Und viele Leute aus nah und fern, die bei der Brotvermehrung dabei gewesen waren, die gehört haben, ja, vielleicht ist der Brotkönig da, wir brauchen nicht mehr arbeiten, wir haben jemanden, der uns das Brot liefert, gratis, der vielleicht auch die Römer rausschmeißt, dass wir wieder frei sein können. Der muss nach, wo ist er geblieben? Und sie fangen an, ihn zu suchen und sie finden ihn in Kapernaum, in dieser Stadt der Ungläubigen. Weil Jesus sagt ja mal, Kapernaum, Kapernaum, was habe ich nicht alles für Wunder getan, die ihr gesehen habt und ihr habt nicht geglaubt. Da sammeln die sich und in diese Situation hinein, als sie ihn endlich gefunden haben, wo er war, sagt Jesus folgende Worte, die ich mit uns lesen möchte und die als Basistext stehen sollen für den heutigen Vormittag. In Johannes 6, Vers Da müsste 6 stehen. Also wer die Bibel-App hat, der darf jetzt mal eben nachgucken. Ich wollte jetzt sehen, ob ihr zuckt, dann weiß ich, wer jetzt... Ja, nee, das lassen wir nicht. Seitenstepweise. Das müsste Johannes 6 sein, wenn ich mich nicht stark täusche. Und Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Soweit meine kleine Einführung in die Geschichte. Ich gehe nachher nochmal auf das Ende dieser Geschichte ein. Aber es ist ja hier ganz gewaltig, was wir hier erleben. Menschen sind in Berührung mit Gott gekommen. Mit der Liebe Gottes sind sie in Kontakt gekommen. Weil viele Menschen in dieser Stadt oder auch in unserem Volk, die reden über Gott, ohne ihn zu kennen. Ich glaube, ich kann den Gott der Bibel nur verstehen, wenn ich seine Liebe erspüren kann, wenn ich Erfahrungen mit seiner Liebe gemacht habe. Und das hatten wir in dieser Situation. Und ich dachte, naja, jetzt wird der ein oder andere vielleicht hier sein und sagen, naja, das war vor über 2000 Jahren, Paul. Wie ist das denn in dieser Zeit? Ich bräuchte diese Berührung auch. Die Tage hatte ich ein Telefonat mit jemandem, der verantwortlich ist für die Pfingstveranstaltung in Boppengrün. Wer kennt Boppengrün? Eins. Jetzt könnt ihr mal schnell googeln. Boppengrün. Ja, du, da musst du lange googeln. Ja, nee, da findest du schon irgendwie. Boppengrün liegt irgendwo so ganz, ganz, ja, Oberfranken würde man, glaube ich, sagen. Habe ich das richtig gesagt? Oberfranken, war so auf, in der Hofer Gegend. Und da findet jedes Jahr über Pfingsten eine der am stärkst besuchten Pfingstveranstaltungen Open Air statt. Und dann fand ich folgende Geschichte über Boppengrün, wie das dort angefangen hat. Und ich dachte, die muss ich euch in Auszügen vorlesen. Weil das setzt so ein bisschen auf das Thema auf, was wir das letzte Mal hatten, mit Exzellenz umgehen. Dass ich das Beste für Jesus gebe. Also, da steht Folgendes auf der Webseite von Boppengrün und Pfingsten. Das könnt ihr nochmal nachgoogeln und die ganze Geschichte lesen. Die Geschichte mit Boppengrün fing mit einem Schrecken an. Es war aber etwa um das Jahr 1850, da fiel ein Junge vom Kirschbaum. Der Sturz ging gar nicht gut aus. Beide Hände waren mehrmals gebrochen. Der 10-jährige Karl Sommermann, so hieß er, kam in große Not. Er wusste, dass er mit diesen verkrüppelten Händen nichts arbeiten könnte und er der Dorffürsorge zur Last fallen würde. In seiner Verzweiflung las er die Bibel und lernte dadurch Jesus kennen. Seine Eltern hatten kein Geld für einen Arzt, so blieben die Hände verkrüppelt sein Leben lang. Doch diese Hände wurden ein Werkzeug Gottes. Er betete viel. Er lud Leute zum Bibelgespräch ein und kam in Kontakt zu den Herrenhudern, den Zinzendorf-Leuten, die dann über viele Jahre hinweg regelmäßig in seiner großen Stube Bibelstunden hielten. Mit dem Evangelisten Johannes Seitz, ein Schüler von Blumhardt aus Württemberg, gehörte er zu einer kleinen Bruderschaft, die nannten sich die Reichsbürger, denn sie warteten auf Gottes Reich. Immer wenn Johannes Seitz die Bibel so lebendig auslegte und erklärte, war das Haus übervoll. Mit 60 Jahren bekam Karl von Gott einen inneren Auftrag: Bete für dein Dorf. Das hat er getan. Froschbachtal, wo jetzt das Pfingstlager immer aufgeschlagen ist, hütete er die Kühe. Dort im Wald hatte er einen Stein, an dem er immer vor Gott niederkniete und für sein Dorf betete. 23 Jahre lang. Dann wirkte Gott die Erweckung im Frankenwald. Anfang der 20er Jahre um 1922. Auch viele junge Leute in Boppengrün fanden zu Jesus, darunter auch der Enkel von Karl Sommermann, der Bäckermeister Hans Hägel. Es entstand ein lebendiger Jugendkreis als CVJM und die Arbeit in Boppengrün wurde von Hans Hägel bis 1962 begleitet. Ein zweiter Teil, der dazugehört. Auch bei der Pfingsttagung war große Not am Anfang. Johannes Seitz kam nicht nur nach Boppengrün, wie oben beschrieben, sondern auch in die kleine Waldsiedlung Haueisen bei Naila, das kennt man von der Autobahnabfahrt. Dort besuchte er seinen Bibelboten Kiesling, der in seinem Auftrag Bibeln mit einer Schubkarre im Land verkaufte. Ist gut, nicht? Soll ich weiterlesen? Noch ein bisschen, ja. Mich hat das so bewegt, wie ich es gelesen habe, mir sind die Tränen gelaufen. Weil jetzt, ich komme ja nachher noch drauf, was ich damit will. Ja? Verkaufte. Wenn Seitz in Haueisen war, hielt er dort auch Bibelstunden. Eine Frau bekam dadurch Zugang zum Glauben an den lebendigen Gott. Ihr Sohn Martin lag 17,5 Jahre gelähmt in seinem Bett, in einfachsten Verhältnissen. Doch dieser kranke Martin las in der Bibel und fand darin Hilfe, Kraft und Trost und gewann Jesus lieb. An den Sonntagmorgen besuchten ihn gerne abwechslungsweise seine Freunde vom CVJM, Naila, Müncheberg, Hof und Bayreuth. Sie lasen die Bibel mit ihm und beteten und sangen Lieder. Zum Abschied wünschte sich Martin immer sein Lieblingslied. Ist auch eine Freude, Mensch geboren sein? Darf ich mich auch heute meines Lebens freuen? Ja, es wär zum Weinen, wenn kein Heiland wär, aber sein Erscheinen bracht den Himmel her. Eines Tages sagte Martin zu seinen Freunden: Ihr müsst einmal alle miteinander kommen. An einem Wochenende im Frühling, wenn alles blüht und die Vögel singen, kommt alle zu mir an Pfingsten. Und sie kamen, von Naila, von Hof, von Müncheberg, von Bayreuth, 36 an der Zahl. Das war die allererste Pfingsttagung 1914 in Haueisen beim kranken Martin. Jedes Jahr Pfingsten treffen sich durch Hunderte von Menschen, um Gott anzubeten und Gottes Angesicht zu suchen. Es fing an mit zwei Leuten, die in der Welt nichts galten, die eigentlich keine Hoffnung hatten, die keine großen Cracks waren, sondern es fing mit kleinen Leuten an, die nichts zu bringen hatten, außer dass sie den Glauben hatten, Jesus kann die Situation verändern, selbst wenn meine körperliche Behinderung nicht geheilt wird. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Beispiel, wenn man ergriffen wird von der Liebe Gottes. Ergriffen sein von der Liebe Gottes, das verändert Situationen, selbst wenn du 17,5 Jahre liegen musst und warten musst, dass irgendwas passiert. Wir hatten uns über Anker unterhalten, du hast mir ein Mail geschrieben und ich habe gesagt, ich schaff's momentan nicht. Dann sagte mir jetzt noch eine Person, dass Anker gesagt hat, Paul, hast du mich vergessen? Und das treibt mich um, solche Sachen, wenn ich mit meiner Zeit nicht umkomme. Aber was könnte denn passieren, wenn einmal in der Woche dort ein Bibelkreis stattfinden würde? Was könnte denn passieren, wenn einige von uns sagen, gib acht, ich fahre nach Spandau und besuche da die Rollstuhlfahrerin und wir machen einen Hauskreis. Und dann wird es sich ermutigt und gebetet und vielleicht in 23 Jahren würde in Spandau eine Erweckung ausbrechen. Versteht ihr? Wenn wir ergriffen werden von dieser Liebe Gottes, verändert das alle Situationen. Egal wie clever du bist, egal wie gebildet und ob du eventuell gebrochene Arme hast, die von einem Sturz, von einem Apfel, von einem Kirschbaum herrühren. Was könnte passieren, wenn wir das wieder ernst nehmen würden, ergriffen von dieser Liebe Gottes? Es wird es euch so gehen wie mir auch, wie ich darüber nachgedacht habe. Und ich dachte, ja, in so einem Gottesdienst, da ist mir das alles klar, dann will ich auch. Aber dann stelle ich fest, das ist der zweite Punkt, der mich sehr bewegt, da gibt es eine Macht des Bösen, die mich von diesen Dingen abbringen will. Die Macht des Bösen ist sehr klar bekannt. Ich habe da auch, glaube ich, Anmerkung, die erste Anmerkung hatte ich doch schon gemacht. Sie waren erfüllt von der Liebe Gottes. Und ich habe auch den Baum, wie er da runterstürzt, habe ich geklaut von der Webseite. Erfüllt von der Liebe Gottes. Das ist das Gigantische. Dann sind sie überführt von der Liebe Gottes. Und sie kommen an den Punkt und fragen, was sollen wir denn tun? Das ist interessant, erst die Begegnung mit Jesus und dann diese Frage, was sollen wir denn nun damit anfangen? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden so quer durch die Bibel. Das bekannteste ist wahrscheinlich, wie Petrus den Fischzug gemacht hat, die ganzen Fische gefangen hat, obwohl das am Tag nicht ging. Und dann sagt er, geh vor mir her, ich bin ein sündiger Mensch, nicht? Und da stand diese Frage im Raum, wie geht das denn jetzt überhaupt weiter? Oder der reiche Jüngling, der zum Herrn Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt, verkauf alles, komm und folge mir nach. Aber mir kam so bei der Nachdenkaktion so ein Ding, wie ist das denn mit mir? Als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, da fragten die Leute auch, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann habe ich gedacht, ja, Paul, ich bin ja Pfingstler. Ich rede sogar in Zungen. Das ist gigantisch stark. Ich kann eine Fremdsprache. Ich kann sie nur nicht übersetzen. Da mangelt es mir noch. Aber frage ich denn noch, was ich mit dieser Gabe des Heiligen Geistes wirklich tun soll? Ich stelle immer wieder fest, dass ich Leute treffe, die irgendwann mal ergriffen waren von der Liebe Gottes, die aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, wow, das war stark, das hat mein Herz berührt, aber sie stellen nicht die Frage, was fange ich jetzt damit an? Kennt ihr so? Seid ihr so wie ich auch gestrickt? Ich komme eher nach Hause und denke mir, oh, das war ein starker Gottesdienst. Paul, du hast super gepredigt. Kleines Selbstlob. Und dann fange ich noch hinterher und sage, aber ich hätte jetzt noch folgende Bitte an dich. Segne das, segne das, segne das. Und dann sind lauter Gedanken, die ich mir gemacht hatte, was gut wäre. Und am letzten wäre noch gut, wenn er noch segnen würde, dass ich ein Wort der Erkenntnis kriege über die Lottozahlen vom nächsten Tag. Ich bin ständig unterwegs, dass ich irgendwo bete, Herr, segne meine Wege. Seid ihr mit mir unterwegs? Geht das euch auch so? Du bist richtig ermutigt durch eine Predigt, durch einen guten Gottesdienst und sagst, jetzt ist der Himmel offen, jetzt kann ich ihm sagen, was ich immer schon gerne hätte. Ich habe ganz selten nach einem guten Gottesdienst gefragt. Was stellst du dir eigentlich vor, was ich jetzt damit machen soll? Was soll ich damit tun? Jetzt könnte ich eigentlich schon aufhören, wa? Ja, weil dazu ist, da muss ja irgendein Grund hinter sein, warum ich auf diese Frage nicht komme. Und da dachte ich immer, ja, dann gibt's die Macht des Bösen. Die fragten, was sollen wir denn tun? Ja, das hatte ich gerade gesagt. Die Macht des Bösen, die ist absolut real. Ich gebe euch ein paar Beispiele und dann breche ich die Sache auf uns runter. Niemand kann mir momentan erklären, warum in Zentralafrika sich momentan die Leute mit der Machete wieder den Kopf abhacken. Da könnte man sofort sagen, das sind die Muslime, die haben angefangen, aber jetzt gibt es eine ganze Gruppe von Christen, die eine Miliz gemacht haben, die jetzt die Moslems lynchen. Da habe ich jetzt gehört, da hat ein Priester die Kirchentür aufgemacht, damit die Muslime in die Kirche kommen können, damit sie dort bewahrt bleiben vom Lynchmord der christlichen Milizen. Und dann nehmen sich den Priester zur Brust und sagen, so jetzt machen wir dich einen Kopf kürzer, weil du beherbergst die Muslime. Erklär mir das mal mit Logik, das geht nicht, da ist eine Macht des Bösen. Wir können in unsere eigene Geschichte reingehen. Erklär mir mal, wie das mit Hitler war. Das ist auch mit Logik nicht mehr zu machen. Erklär mir das, wie das mit Stalin war, wie das mit Mao war oder wie es jetzt in Nordkorea oder sonst wo ist. Das ist mit Logik doch nicht mehr zu erklären. Da gibt es eine Macht des Bösen, die ganz sicher an deinen Leib ran will, dein physisches Leben zerstören. Wir können es jetzt runterbrechen auf unsere Ebene. Geh mal durch den Görlitzer Park. An jeder Ecke steht da irgendeiner, der dir was verkaufen will, damit dein Leben verkürzt wird. Intensiv, aber dann schnell zum Ende. Die überreden dich sogar noch und sie verlangen noch Geld dafür, dass du früher stirbst. Das sind die Drogenhändler, die stehen Spalier. Da kannst du noch mit handeln. Verstehst du? Das Böse, diese Macht ist da, die spielt auf deinem Charakter. Ich will jetzt nicht deinen Charakter wegkriegen, der ist auch verbogen. Ich will keine Entschuldigung an dieser, aber das Ziel ist immer, dass dein Leben zerstört wird. Dieser Feind will dein Gefühlsleben zerstören. Es ist für mich frappierend, wie das zunimmt in dieser Stadt, dass Leute verwirrt durch diese Stadt laufen. Es ist für mich frappierend, wie viele mit Tablettensucht unterwegs sind, damit sie ihre Seele ruhig stellen können. Dabei hat man festgestellt in den USA, in dieser Woche in der Zeitung war es zu lesen, dass wenn man gläubig geworden ist, dass man deutliche Unterschiede findet in der Depressionsanfälligkeit. Also wenn du Schwierigkeiten mit Depression hast, werd gläubig, das soll helfen mehr als jegliche Tablette. Das ist eine wissenschaftliche Zeitung. Und ich hatte euch ja mal die Heidelberger Untersuchung gegeben, dass fromme Leute, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, im Schnitt 10 Jahre länger leben als Leute, die verkniffen mit dem Evangelium unterwegs sind. Das ist eine Untersuchung von der weltlichen Universität. Dass selbst schlimme Krankheiten, die zum Tode führen, viele Jahre später auftreten als im Durchschnitt der Leute, die nicht gläubig sind. Aber das ist noch eine andere Sache. Der Feind kommt, um dein Gefühlsleben zu zerstören und oft arbeitet er an dieser Ecke. Und das Letzte, er will dein geistliches Leben zerstören. Und hier sind wir bei diesem Punkt, den ich ansprechen möchte. Du nimmst dir vielleicht heute im Gottesdienst vor, du gehst heute nach Hause oder vielleicht im Gottesdienst wirst du noch sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Du gehst zur Tür raus und plötzlich kommen lauter interessante Gedanken, die alle nicht verkehrt sind. Ja? Du sagst, jetzt schnell nach Hause, da läuft noch Biathlon, Olympiade will ich sehen. Und spätestens am 5. Fehlschuss ist das weg. Ja, was willst du, dass ich tue? Kennt ihr das Problem? Ich kenne das. In so heiligen Momenten nehme ich mir wirklich vor, das zu beten. Und dann bleibt es natürlich, dass der Feind kommt und sagt, er könnte ja was ganz Schwieriges von dir verlangen. Wenn er aber ein guter Vater ist, also ich kann mich daran erinnern, wie David in die Schule kam, so gerade die Grundrechenarten plus minus, das kleine einmal eins, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht mache ich mal eine Nachhilfestunde in Integral- und Differentialrechnung mit ihm. Und wenn er das nicht kann, dann gibt es kein Abendessen. Ja, aber viele von uns als Christen projizieren das bei Gott rein und sagen, wenn ich zu ihm komme und frage, was soll ich denn tun, dass er dir das Handtuch so hochhängt, dass du gar nicht drankommst. Deswegen beten das manche erst gar nicht. Es könnte ja sein, dass er sagt, hey, du kannst nach Afrika. Und sagst du, ja danke, Hitze kann ich sowieso nicht ab. Versteht ihr? Das ist doch oft unser Problem, dass wir das dann gar nicht fragen, weil wir ihm unterstellen, dass er von uns was verlangt, was wir gar nicht bringen können. Und hier haben wir so eine ganz einfache Antwort, die er gibt. Er sagt nicht erstens die 10 Gebote, zweitens die 20 hinterher, bis wir bei 635 angelangt sind und dann bitte kämmst du dich, wenn du in den Gottesdienst kommst und dieselst dich richtig ein, damit du nicht einsam sitzt. Die Leute kriegten damals eine ganz einfache Frage. Mit einer ganz einfachen Frage, eine ganz einfache Antwort. Glaubt an mich. Glaubt an mich. Da waren keine Gebote. Da war nichts. Da war das einfache, glaubt an mich. Und ich dachte, ja, das muss ja einfach ganz klar sein, ganz einfach. Also, Herr Jesus, ich glaube an dich. Aber was heißt das praktisch? Hausaufgabe. Denk mal drüber nach. Der Teufel kommt und will dich so verwirren, dass dein geistliches Leben komplett auf der Strecke bleibt. Er will dich verwirren mit der ganzen Sexualethik, die durchgeht, mit Gender Mainstream, was durchgeht, mit Hierarchiegesetzen, mit allem Möglichen. Und wenn er dich darüber nicht kriegt, dann wird er wahrscheinlich dir noch einen religiösen Geist geben, dass du nur noch mit Geboten umgehst. Nur noch mit Muss. Aber davon steht gar nichts da. Deswegen denke ich, wir müssen zurückgehen zum Text und ein bisschen mehr verstehen, was Gott wirklich von uns will. Die einfache Antwort, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und ich glaube, es erschöpft sich nicht in Geboten, sonst hätte der Herr Jesus ihnen jetzt die Gebote vorgelesen. sondern es erschöpft sich darin, dass ich anfange, die Fußstapfen von Jesus zu gehen. Nun hatten wir ja in diesem Winter nicht richtig Schnee, aber ich komme ja aus einer Gegend, wo ein bisschen mehr geschneit hat als Kind. Und was wir immer wieder gespielt haben, wenn so richtiger frischer Schnee war, das Feld war weiß, wir sind gegangen und der andere musste versuchen, seine Fußstapfen zu so immer in die gleichen Dinge rein. Ja? Und dann hat man natürlich, ist man in Schlange gegangen, damit der andere auch in die Schlange gehen musste und so weiter. Und ich denke, das ist das, was die Bibel hier meint, was Jesus hier ausdrückt, folgt mir doch nach. Weil die Bibel sagt doch, wenn ihr mir nachfolgt, werden euch folgende Zeichen folgen. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Frage an die Gemeinde, wann hast du letztes Mal einen Dämon ausgetrieben? Ich merke, ihr guckt auf unendlich, einige greifen zum Handy. Gucken, ob das in der Bibel-App auch nachzufinden. Ich habe dich nicht beobachtet. Hast nicht gezuckt. Versteht ihr? Da muss man Jesus nachfolgen. Und wir meinen dann immer, das wäre dann ganz spektakulär, dass dann irgend jetzt einer im Gottesdienst rausgegriffen wird, der hier vorne dann zappelnd auf der Bühne liegt. Ich glaube, Dämonen austreiben fängt viel früher an. Ich glaube, wenn du abends oft nicht schlafen kannst, weil du Angst vor Horrorträumen hast, wenn der Schatten der Nacht kommt, dass du vielleicht sagen kannst, so, diese Dämonen der Nacht, sie sollen verschwinden. Ich stelle mich unter das Blut Jesu. Du folgst ihm und schmeißt diese Geister, die dich permanent runterdrücken wollen. Einer meiner Lieblingslieder von den alten Chorälen, die ich am liebsten im Posaunenchor gespielt habe, heißt Jesu meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu meine Zier. Und da gibt es einen Vers, der heißt, weicht ihr Trauergeister, denn mein Herr und Meister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Herr und Meister Jesus tritt herein. Ich glaube, da fängt dieses Herrschen über die dämonische Welt an. Da fängt es an. Wenn du permanent Probleme mit deiner Sexualität hast, ich gucke mal nach all den jüngeren Leuten, wenn du sie nicht in den Griff kriegst, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben und die sexistischen Dämonen mächtig wirken in dieser Stadt, dann treibt diese Dämonen doch aus. Sagt, weicht, ihr komischen Lümmel. Lasst mich in Ruhe und dann stellst du den Fernseher oder das Internet ab. Aber wenn wir Jesu Spuren nicht folgen, werden wir keine Autorität haben. In meinem Namen werden sie Hände auf Kranke legen und es soll mit ihnen besser werden. So steht es geschrieben, als ein Zeichen der Nachfolge. Ich frage mich, fragen wir Jesus zu wenig, wo gehst du hin, was sollen wir tun? Oder sagen wir, ich möchte, dass du tust, was ich gern möchte. Aktiver Glaube fängt viel früher noch an als diese gigantischen Sachen. Ich gehe mal mit euch, habe ich da? Ich glaube, weiß ich gar nicht, Philippa. Ah, doch. Es fängt viel früher an. In Philipper 2, Vers 6 bis 8, nach der Genfer Übersetzung steht geschrieben, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich selbst noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich glaube, 90% aller Ehestreitigkeiten, 100% aller Streitigkeiten in der Gemeinde, ich meine jetzt nicht, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. Mal kleine Klammer auf, war für mich heute hochinteressant. Am Dienstag sprachen wir noch mit den Leuten, die eventuell in die Gemeinde Mitglied werden wollen, darüber, ob man nicht auch mal den Gottesdienst anders gestalten könnte. So zum Beispiel erste Bekanntmachung. Erinnert sich dran, haben wir darüber gesprochen. Ne? Und dann das Opfer. Am Samstag sitzen wir mit ein paar Leuten zusammen und wir kamen vom Hötzkens auf Stöcksen auf dieses Thema. Dann kam das wieder auf und heute Morgen steht Nigel vor mir, ohne dass wir uns abgesprochen haben, und sagt, können wir das heute mal ganz anders machen? Ich sage, das ist auch irgendwie scharf, oder? Ich finde das sowas genial, wenn Gott redet, dann kommen Zeugnisse von rechts und links, dass man das so mal machen sollte. Ich dachte, wie wir gesprochen hatten gestern Abend, ich müsste eigentlich Nigel anrufen und sagen, wir machen das heute mal anders. Da kommt er selbst. Also ich hätte mich wegpacken können heute Morgen. Ich dachte, wie Gott so ist. Ja, und dann sind wir oft so ganz anders unterwegs. Wenn es dann zu Streitigkeiten kommt, dann will jeder herrschen. Dann will jeder seine Meinung durchbringen. Und sehr häufig werden dann auch noch Bibelzitate rausgeholt. Die Frau sei untertan dem Mann. Kuschen. Gott hat uns keine Gehhilfe gemacht, sondern Gehilfin. Ich mag dieses Wortspiel. In der Gemeinde. Aber ich bin der Pastor. Paulus sagt, ich bin der Allergeringste. Und ich glaube, wenn es in der Gemeinde irgendwo mit Bibelversen und Zitaten losgeht, wer jetzt recht hat, dann haben wir zu 100% verloren, weil wir nicht mehr in den Fußstapfen vom Herrn Jesus unterwegs sind. Weil von ihm lerne ich. Und hier fängt für mich dieses Fragen an, was soll ich denn tun? Dann sagt er vielleicht in Streitfällen, nimm mal deine Krone runter und beug dich. Und sag, ich habe zu wenig geliebt. Wenn das in einem Ehekonflikt passiert, ich bin überzeugt, es werden keine christlichen Ehen mehr geschieden, weil dann die heilende Kraft Gottes kommt. Und ich glaube sogar so weit zu gehen, dass dabei eine Gesundung kommen kann, dass die Schatten der Vergangenheit komplett gelöscht werden können unter seiner Gnade. Ich sehe ein lebendiges Zeugnis. Ja? Versteht ihr? Wir denken sofort an Krankenheilung und an Dämonen austreiben, aber vielleicht fängt es viel früher an, dass ich auf seinen Fußstapfen unterwegs bin und mich beuge und sage, Herr Jesus, du kannst alles neu machen. Ich weiß, das scheint im Moment ganz schwierig, aber wenn wir die Frage in einem Konflikt wirklich stellen, Herr, was willst du, dass ich tue, dann kommt mit Sicherheit die Antwort, versöhn dich. Wenn du sagst, wie soll das denn gehen? Vielleicht gibt er dir sogar einen Tipp und sagt, fang du an, als erstes hinzugehen und sagen, vergib mir bitte und löse mich doch davon, dass ich dir so wehgetan habe. Jesus wurde der Allergeringste und er hat selbst am Kreuz den Schuldbrief getilgt. Das heißt, es ist Vergebung von seiner Seite da. Und wie wir es beten, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe den Schuldigern. Ey, was könnte passieren, wenn wir das leben würden? Jesus widerstand den Versuchungen. Muss ich nicht drauf eingehen, ihr alle kennt diese Geschichte, wie der Teufel ihn versuchte in allen möglichen Ecken und Kanten. Und Jesus widerstand und die Engel dienten ihm. Und ich glaube, in der Nachfolge Jesu, was wir am ehesten lernen sollten, das ist diese Verbindung zum Vater, die er hatte. Da gibt es doch diesen Ausspruch von Herrn Jesus, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe oder handeln sehe. Und ich habe gedacht, was sieht er denn da? Und schon bin ich wieder auf der charismatischen Ebene und denke, ich muss in Gottesdienst kommen und dann muss ich genau wissen, Gott will da hinten, ganz hinten jemanden heilen. Und dann weiß ich, Knut Wuchtig sitzt hinten, der Herr hat mir gezeigt, er will dich heilen und berühren, zack, und das passiert. Ich glaube, wenn ich das sehe, was der Vater sieht, dann geht es noch viel tiefer. dann sehe ich den Vater, wie er sagt, Mann, den Kerl habe ich lieb. Paul, wenn du verstehen würdest, wie sehr ich den lieb hätte. Paul, das kannst du gar nicht begreifen, wie sehr ich den lieb habe. Sag ich, ja, jetzt hast du es dreimal gesagt, aber sag, du verstehst es immer noch nicht. Wenn ich den Vater sehe, wie sehr er die muslimische Welt lieb hat und sie sieht, wie sie nach rechts und links laufen, versuchen heilig zu leben und ja, weil sie ganz anders gelehrt sind. Und ich meine, wie sollen die in den Himmel kommen? Und ich theologisiere ewig darüber, wenn ich verstehen würde, dass Gott seine Hände zu denen ausstreckt und sagt, hier bin ich. In seinen Fußstapfen, wenn ich sehe, wie der Vater da ist, dann sehe ich als erstes, er hat so sehr die Welt geliebt. Die ganzen Debatten über Homosexualität. Und da wird ja in Christenkreisen so diskutiert und dann wird in der Bibel geforscht, forscht in der Bibel danach, aber als erstes steht, so sehr hat Gott sie geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn ich sehe, was der Vater tut, dann sehe ich unausgesprochen, er hat uns lieb. Wenn wir das verstehen würden, unser ganzes Leben würde sich umbrechen. An diesem Punkt knappe ich am meisten. Wenn ich an ihn glaube, dann glaube ich, dass die Liebe alles zudeckt. Dann sehe ich, den Vater tun, dass eine unendliche Annahme da ist, eine unheimliche Ermutigung da ist. Ein Ringen um einen Neuanfang, wenn du mit gebrochenen Armen vom Kirschbaum gefallen bist. Dann kann Gott alles machen. Was wäre, wenn diese Liebe mich erreicht, weil ich den Fußstapfen von Jesus nachfolge, weil ich an ihn glaube? Wenn ich so ermutigt würde, Gott wieder Unmögliches zuzutrauen. Unmögliches zuzutrauen, Erweckung in Nordkorea oder so. Nee, ich möchte es auf unsere Ebene runterbrechen. Es gibt hier Leute da, die mögen die Nachbarn nicht so sehr, weil die Nachbarn sie auch nicht mögen. Oder ich habe jetzt meinen Charakter am Samstag nochmal so richtig schleifen können. Ich fahre mit dem Auto Richtung Kirche, fahre hinten beim Ranger-Banner vorbei und da hat ein Herrchen so ein Apparat von Vierbeiner und der legte so eine richtig braune Wurst auf, mitten auf den Weg. Da sehe ich so mit dem Augenwinkel und dann geht der einfach weiter. Ich habe das Auto geparkt, bin aus dem Auto rausgeschossen und dachte, ich form den Hund um, aber der war ja nicht schuld. Versteht ihr? Mir fehlte alles an Liebe, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte einen dicken Hals. Das kann passieren, wenn der Nachbar einen Hund hat, der immer genau vor deiner Einfahrt, ja? Verstehst du? Und du sagst, ich habe ihm das fünfmal gesagt, aber jetzt hat er sich noch einen zweiten angeschafft und die machen das in Tandem. Vielleicht ist eine Arbeitsstelle da, wo du meinst, du wirst gemobbt. Oder ich will noch persönlicher werden. Vielleicht hast du Kinder oder Enkelkinder, die den Herrn Jesus nicht gerade lieb haben, sondern die ihren eigenen Weg gehen. Und wenn man darüber spricht, heißt es große Banner unmöglich. Wenn ich an ihn glaube, dann heißt das, kein Ding ist unmöglich. Dann sehe ich, wie Gott seine Hände ausstreckt. Wie Gott seine Hände ausstreckt zu deinem Sohn, zu deiner Tochter. Dass Gott seine Hand ausstreckt zu deinen Enkelkindern. Und wenn du hast, auch zu den Urenkelkindern. Und sagt, die will ich haben. Hör nicht auf, mich zu bitten. Vielleicht kostet es 23 Jahre, bis die Erweckung dann in deiner Familie ausbricht. Und dann ist sie aber so gewaltig, kann ich dir sagen, dass sie dich in der Nachfolge in den Sack stecken. Ich glaube das. Ich glaube das. Ich möchte euch heute ermutigen, an den zu glauben, weil das stand am Ende dieser Geschichte. Was sollen wir denn tun, fragen die. Ja, fang an zu glauben. Ich möchte euch bitten, drüber nachzudenken in der Woche, was könnte ich glauben, dass Gott ehrt? Was würde Gott ehren in deinem Umfeld? Ich komme auf die Zielgerade. Zusammenfassung. Wir sehen hier Menschen, die Jesus nachfolgen. Sie sind erfüllt und überführt von der Liebe Gottes. Sie stellen die richtige Frage. Sie kriegen die richtige Antwort. Und wenn du dann ein Stückchen weiter liest, dann treffen sie eine ganz tragische Entscheidung. Lies das sechste Kapitel durch, dann geht es dann darum, tu doch erstmal ein Wunder, damit wir sehen, dass du die Autorität hast. Wir wollen satt werden, dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nicht mehr hungern. Das sind diese Stellen, die im Johannes 6 stehen. Und am Ende dieser Geschichte sagen die Leute zu Jesus, das ist aber eine harte Rede, mein lieber Mann. Und drehen am Absatz rum und gehen. So dass Jesus sich zu seinen Jüngern rumdreht und sagt, wollt ihr mich auch noch verlassen? Und dann haut Petrus diesen bekannten Spruch raus, nein, denn du hast Worte des lebendigen Lebens. Das heißt, wenn ich uns das so in Kurzform mit einigen Sachen angerissen habe, die Entscheidung, was heute passiert, liegt in deiner Hand. Du kannst dich entscheiden, willst du Gott fragen, was willst du, dass ich tue? Und dass du sagst, okay, ich fange an, dir zu glauben, indem ich versuche, deine Fußstapfen im Schnee zu treffen, dass ich dir nachfolge. Und vielleicht passiert es das erste Mal wieder, dass er dir sagt, er hat dich ganz doll lieb, weil er das vom Vater sieht, dass du das nochmal hörst und sagst, das ist so ganz genial, das muss ich ihm unbedingt weiter sagen. Ja? Und er sagt, weiß ich schon, dann sucht er einen anderen. Ja? Versteht ihr? Wenn wir das wirklich verstehen würden, dass Gott dich nicht irgendwo ganz hoch über eine Latte springen lässt, die du nicht kannst, aber du kannst mit Sicherheit weiter sagen, hey, mein Nachbar, du bist geliebt. Du bist wunderbar. Das ist investierter Glaube. Und wenn du es nicht mehr glauben kannst, fang an. Es gibt für Gott kein Unmöglich, weil er dich liebt. Dann fang doch an, die Fußstapfen zu gehen. Vielleicht trittst du manchmal daneben. Das haben wir als Kinder im Schnee auch immer gemacht. Die Spur war nachher wesentlich breiter. Aber das ist für Gott ja kein Problem. Die Frage ist, stimmt die Richtung? Und so möchte ich uns gerne mit dahin nehmen, zu sagen, okay, sind wir noch ergriffen von der Liebe Gottes? Weil dann kannst du mit gebrochenen Armen Geschichte schreiben, die für unser ganzes Volk bis auf den heutigen Tag nachwirkt. Da kannst du 17,5 Jahre gelähmt im Bett liegen und es kann die ganze Situation von Oberfranken verändern. Bis auf den heutigen Tag. Aber die Frage, die dahinter steht, die diese beiden jungen Männer, in dem einen Fall war er ja dann 60, wie Gott ihm sagte, jetzt fängst du an, für deine Umgebung zu beten. Dass ich vielleicht Gott nochmal frage, was willst du, dass ich tue? Und dann diskutiere nicht mit ihm rum, dann bist du wieder unter die Macht des Bösen gekommen. Der diskutiert, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Ich würde mich gerne ermutigen, diese Frage neu zu formulieren. Was willst du, dass ich tue? Und alles ist gesagt, wie es im alten Kirchenlied heißt. Und dann diese Schritte in die Unmöglichkeit machen. Wir haben heute nach Ende offen gelassen. Ich habe jetzt nicht stehen, jetzt müsste Altarruf kommen oder so. Aber ich würde gerne mit euch nochmal eine Zeit des Lobens nehmen. Und wer sagt, ich möchte unmögliche Schritte gehen, ihm nochmal nachfolgen, vielleicht für meine Kinder oder Kindeskinder, aufstehen und sagen, kommt, betet mit mir. Wenn du sagst, ich möchte Dämonen aus meinem Leben raustreiben, dann komm, dann lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir nochmal miteinander beten. Das Segnungsteam wird hier vorne sein, ihr müsst nicht auf mich warten. Der Geist Gottes, der verändert Situation, nicht Paul. Und dass wir einfach eine Zeit nehmen, wo wir jetzt noch mit Gott reden. Und wenn nichts anderes rauskommt, weil du sagst, ich traue mir nicht nach vorne und ich habe jetzt keinen richtigen Grund jetzt zu kommen, außer dass du dann vielleicht auf deinem Platz fragst, Herr, was willst du denn, dass ich tue? Und dann gehorsam bist. Das wäre ein Hammer, was daraus kommt. Hier nehmen wir noch Zeit. Seid ihr noch so mit dabei? Wir haben auch noch ein bisschen Luft, die Kinder misshandeln wir noch nicht unten, wenn sie noch länger bleiben. Das heißt, wir nehmen jetzt, ich denke mal, gute 10 Minuten, Viertelstunde, wenn der Geist richtig weht und ihr nachher alle am Boden liegt, ist mir das auch recht, dann machen wir länger. Aber dass wir einfach nochmal sagen, wir wollen den Fußstapfen Jesu nachfolgen. Wir wollen glauben, dass er wirklich Dinge verändern kann und auch will und dass er das mit dir machen will. Es ist keine Frage von dem, was du kannst, sondern die Frage ist, was du bist. Kinder Gottes, die wissen, wie man mit dem Vater redet. Jetzt sind wir unterwegs und beten. Ich darf das Gebetsteam bitten, dass die schon mal nach vorne kommen, hier Position nehmen. Und wer sagt, ich brauche jemanden, der mit mir betet, dann kommst du. Wenn du sagst, ich erledige das auf der Bank, ey, dann mach es so. Aber red mit ihm nochmal drüber, was dir jetzt wichtig geworden ist. Was willst du, dass ich tun soll? Dann sagt er dir vielleicht, glaub an mich. Glaub wieder, dass ich Situationen verändern kann. Glaub an mich, dass ich dein Leben in den Griff kriegen kann. Vertrau mir doch ganz neu. Glaub wieder dran, dass ich dich lieb habe, obwohl du Wiederholungstäter bist. Glaub wieder dran, ich bin doch für dich da. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der für dich da war, für dich ist und da sein wird.